Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Und ich fange heute mal etwas anders an als sonst, nämlich mit dem Feedback, was wir ja sonst meistens ans Ende setzen. Aber es ist ziemlich gut, das Feedback, deswegen traue ich mich jetzt mal. Es kommt zum Beispiel von User Gutzrat, wirklich eine Fülle von Themen von offenbar sehr erfahrenen Wirtschaftspsychologen in voller Breite erläutert. Danke für die Denkanstöße. Oder von Thomas Maywald immer, endlich mal ein Podcast mit Tiefe und man merkt, das sind Profis. Also das geht an euch beide. Ist das nicht sensationell? Wie sieht das Lob aus oder das Feedback? Vielleicht ja auch Kritik, was ihr beide direkt bekommt. Und jetzt bitte nicht irgendwas von Mutti erzählen, weil Mutti findet ja meistens alles toll, was die Kinder machen.
Ja, also wir sind happy. Es war positiv. Und wir sind das ja auch gewohnt. Wir präsentieren recht viel, aber das ist ja in so einem Format auch nochmal anders. Was ist irgendwie direkter und näher? Einige meinten vielleicht ein Thema weniger, dafür ein bisschen mehr vertiefen. Aber uns hat das insgesamt sehr gefreut. Mich auch persönlich, habe tatsächlich nach der ersten Folge ganz liebe WhatsApps auch von sehr geschätzten Kunden bekommen. Und das war dann schon sehr schön.
Und ein Thema weniger haben wir ja tatsächlich uns auch vorgenommen. Und ich sag mal, diesen Anspruch, der uns ja hier eben auch schriftlich sozusagen in den Feedback erreicht hat oder euch auch mündlich, den versuchen wir natürlich auch heute gerecht zu werden. Und ich hoffe, das klappt gleich mit dem ersten Thema, welches ihr beide euch ausgesucht habt.
Die Marke.
Die
Marke.
Die SPD. Im freien Fall. Die FDP teilweise in Umfragen unter der Erfassungsgrenze. Ich stelle jetzt eine These auf und möglicherweise zerreißt ihr die beide gleich. Aber ich finde, eine Partei ähnelt ja auch irgendwie einer Firma. Also es geht um Führung, es geht um das Produkt, es geht um Marketing. Und was ich mich dann frage, die Verantwortlichen, also ich sage jetzt mal die CEOs ja bei SPD und FDP, die sehen doch, was schiefläuft. Sie kennen alle Zahlen, sie haben Berater ohne Ende. Jeder redet ihnen auch leider rein. Ich weiß, das ist schlimm. Aber warum handeln die einfach nicht entsprechend? Das will einem doch nicht in den Kopf.
Du hast ja den Begriff genannt. Es sind natürlich Marken, es sind Parteienmarken. Und wir sehen bei der SPD, wenn wir jetzt da markenpsychologisch drauf gucken, große Heritage, Partei des Wandels, Sozialstaatspartei, Aufstiegspartei. Aber dann würden wir auch die Diagnose machen, aktuell identitätsverwirrt, viele Botschaften, nicht mehr einen unverwechselbaren Kern. Und was wir sehen, statt leistungsorientierter Fairness, wofür die Marke in der Vergangenheit stand, ist jetzt so das Image gekippt Richtung Klientel-Transferpartei. Und viele, die über die Partei klagen, sagen, die sprechen vielleicht nicht mehr über meinen Alltag und meine Mühen. Und die SPD hat psychologisch immer vom Gerechtigkeitsvertrag gelebt. Und was bedeutet das? Das bedeutet Schutz und Leistung. Und wenn nur noch Schutz wahrgenommen wird, entsteht Reaktanz, die gerade auch da ist. Viele vertrauen der Partei nicht mehr, dass sie da Reformanstrengungen sinnvoll hinbekommen.
Ein anderer Teil der Bestandsaufnahme ist, dass ja die SPD ursprünglich einem bestimmten Milieu eine Heimat gegeben hat, nämlich den Arbeitern. Und dieses klare Bild der Arbeiter gibt's so heute nicht mehr. Und es war auch die Partei des Aufstiegs, dass man aus einfachen Verhältnissen es geschafft hat, dann über Bildung, das große Thema in den 70er Jahren, die Bildung zu öffnen, eben halt auch in eine bessere Schicht auch aufsteigen konnte. All diese Punkte, die klappen heute nicht mehr so. Also die Identität, für wen die stehen, die Funktionäre in der SPD sind auch eher typische Politiker mit einem Politikersprech, der abstrakt ist und auch nicht widerspiegelt, für wen die stehen. Und die sozialdemokratische Erzählung stottert insgesamt, da will ich dem Thomas recht geben, weil man die Themen Chancengleichheit, Respekt vor der Leistung des kleinen Mannes, da sieht man nicht, dass die SPD da schafft, das wirklich nach vorne zu bringen.
Es ist ein bisschen tragisch, weil die Partei stand immer für große Politiker mit sehr viel Sympathien, auch viele, die einen Helmut Schmidt, einen Willy Brandt, auch einen Gerd Schröder in seiner besten Zeit. Und heute haben viele das Gefühl, das ist irgendwie nur noch Bewahrung einer einmal erreichten Sozialstaatsbürokratie. Und ohne wirklich so einen Wille, auch vielleicht dann noch weiter jetzt zu gucken, wie hält man dieses Land weiter auf Kurs und wie hält man dieses Geschäftsmodell am Leben.
Jetzt habt ihr mit der SPD angefangen. Lasst uns mal denn auch bei der SPD kurz bleiben, bevor wir auch noch zur FDP kommen. Das ist ja ein ähnlicher Zustand im Moment. Was ich einfach nicht verstehen kann, ist, da kommt eine Wahl, Katastrophe. Nächste Wahl, Katastrophe und so weiter und so fort. Und dann höre ich hinterher immer, wenn die Parteivorsitzenden oder irgendwelche Generalsekretäre, deren Namen man sich ja mittlerweile auch nicht mehr merken kann, vor die Kamera gehen, dann sagen die solche Sätze, das müssen wir jetzt erstmal in aller Ruhe und ganz besonnen analysieren. Wo ich dann denke, hallo, was willst du da noch analysieren? Eben wurden mir die ganzen Zahlen vorgelegt, wo die Wähler hingegangen sind. Warum kommen die nicht ins Machen?
Also was du schilderst, ist in der Tat die Floskelhölle, die man da immer geliefert kriegt. Wenn die sagen, das hat wirklich unsere Erwartung nicht erfüllt, ist ein Schlag ins Kontor und so weiter.
Ja.
Aber da sieht man, die Politiker müssen eben halt auch den Augenblick managen. Die leben halt von Twitter zu Twitter-Impuls und sie müssen sich dann in den 10 Minuten oben über Wasser halten und dann kommen die Floskeln raus. Da steckt viel weniger Strategie dahinter und man muss ja dem Klingbeil zugutehalten, er hat jetzt vor kurzer Zeit da doch mal eine Ruckrede in dem gewissen Sinne da gehalten, die ein Stück weit auch mal strategischer war. Ob er das einlösen kann, aber das kommt vielleicht jetzt doch in Bewegung.
Naja, also eher ein Rückchen, oder? Also
ja, es waren zumindest Ansätze, die viele ja gar nicht vermutet hätten, dass die jetzt kommen. Aber was Dirk sagt, es ist natürlich, da muss man die auch mal in Schutz nehmen, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie heute, wo ja alle paar Minuten irgendein Ticker läuft mit irgendeiner Veränderung, irgendeiner Nachricht, die werden auch zerrieben. Also die können gar nicht mehr diese starken Charaktere vielleicht wie früher ausbilden. Und das ist natürlich auch ein Zeitgeistphänomen.
Aber es erklärt immer noch nicht, warum sie es nicht ändern. Warum reagieren sie nicht auf das, was auf dem Tisch liegt, was jeder eigentlich sofort erkennt?
Weil die zuerst eben in eigenen Apparaten existieren und in eigenen Systemen, die doch relativ abgeschottet sind gegen dem Außen. Und da steht dann jetzt die Journalistenfrage an, damit da irgendwo geantwortet in dem Sinne, dass man nicht aneckt. So Kurskorrekturen müssen auch unheimlich umständlich vorbereitet werden, bis man da alle an Bord hat, bis man auch weiß, wo schleift man eine bisherige Parteiposition und geht in eine andere Richtung. Und das scheint also in diesem Dauerstress, unter denen die stehen, zu kurz zu kommen, dass die sich auch genug Zeit für die Strategie rausnehmen.
Man merkt das ja, dass die, nachdem die nicht mehr in den Ämtern sind, offen reden. Und da hat man das Gefühl, jetzt haben sie irgendwie mehr verstanden und gehen von den Floskeln ab.
Ricarda Lang.
Ja, das war ja das beste Beispiel, ne? Und ich glaube, dass diese selbst geschaffenen Blockaden, die Dirk gerade erwähnt, jeden Parteiflügel und jede Region und jeden Kreisverband da irgendwie mitzunehmen, auch eine enorme Lähmung widerfährt. Deswegen haben wir in den letzten Jahren oder letzter Zeit auch diese Debatten gehabt, müssen wir vielleicht mal grundlegend, ich sag mal, ans Wahlrecht ran, sowas wie Midterms oder so, dass nicht jede Landtagswahl dann wieder ein halbes Jahr Reformblockade irgendwie verursacht. Aber es gibt ja immer die Frage, haben die ein Erkenntnisproblem oder nur ein Umsetzungsproblem? Und viele sagen, Umsetzungsproblem nicht da. Ich glaube aber, einige haben tatsächlich auch noch ein Erkenntnisproblem. Die haben es noch nicht verstanden, dass wir in ganz anderen globalen, multipolaren Unordnungen uns heute bewegen.
Würdet ihr denn sagen, dass die Bestandsaufnahme, die ihr eben für die SPD geschildert habt, ist die bei der FDP genauso erstmal vom Prinzip oder ist das ein anderer Fall?
Das ist ein anderer Fall und das Schicksal der FDP ist sehr eng auch mit dem Schicksal der Ampel verbunden. Also die waren dort ja gewissermaßen auf dem verlorenen Posten, weil ihr Programm des Wirtschaftsliberalen, das konnten sie eben in dieser Koalition nicht wirklich durchsetzen und sie haben sich dann eben auch in so einer Blockadeposition innerhalb der Koalition auch ein bisschen verrannt. Meinem Eindruck nach, das kann man natürlich auch anders sehen. Und hier ist der Punkt, dass auch der Grundansatz, der das Einstehen für die Liberalität ist, dass der auch am Ende auch nicht wirklich kenntlich war. Also so Liberalität, das kann man ja verstehen als individuelle Liberalität. Das ist sicherlich auch in unserer Kultur jetzt nicht mehr so das Thema. Da hat jeder sehr viele individuelle Freiheiten. Da wird ja auch nicht in dem Ausmaß diskriminiert, wie das vielleicht noch in den 70er oder 80ern der Fall war für bestimmte Gruppen. Also da hat sich das Programm durchgesetzt. Der wirtschaftsliberale Standpunkt, also freies Unternehmertum, da gibt es irgendwie in Deutschland nicht die nötige Lobby für.
Ja, und man muss dazu noch sagen, der Liberalismus als Bedürfnis ist der vorhanden, aber der war in Deutschland nie groß. Wie viel war der? Zwischen 5, 6, 8 und vielleicht 13, 14, 15 Prozent. Das heißt immer ein Minderheitenimpuls. Also die Sehnsucht nach Ordnung, nach Sicherheit, nach Gleichheitsversprechen, nach harmonischen Kompromissen, wofür auch immer die großen Volksparteien standen, war stärker. Und die Marke ist schon beschädigt, wie Dirk gesagt hat. Die wurde von vielen halt in der Ampel dann auch häufig nicht als vielleicht ein Korrektiv wahrgenommen, wie von vielen Bürgerlichen, sondern als jemand, der Blockade hat. Und du hast natürlich auch eine deutschlandspezifische Häme auch immer den Liberalen gegenüber, die halt vielleicht für diese Freiheitsversprechen, den Individualismus und natürlich immer auch die Unterstellung Partei der Reichen oder wie war das früher, die Partei der Apotheker und Zahnärzte.
Aber wenn ihr das jetzt so schildert und sagt, da ist der Bedarf ja auch nie über 15% gewesen, das ist jetzt ein bisschen simpel ausgedrückt, aber höre ich so raus, könnte man denn bei der FDP zumindest nicht auch vermuten und sagen, naja, ist wie mit dem Lebenszyklus eines Produkts, siehe Nokia, irgendwann ist einfach mal Schluss, dann ist das überflüssig und dann ist das so. Könnte das bei der FDP so sein?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich das auch wiederfinden wird und in anderen Kontexten sicherlich auch so ein Bedarf und auch so eine Lust da sein wird, das individualistische Prinzip neu zu entdecken und herauszustellen. Die haben sich immer wieder neu erfunden. Also eine Adenauer FDP war was ganz anderes als eine Willy Brandt-Zeit-FDP und jetzt diese Ampel-FDP. Also da sind sie auch irgendwie gut drin, sich immer auch mal wieder neu zu erfinden, auch mit neuem Personal. Und es kann sein, dass sie durch eine lange Durststrecke gehen. Aber ich bin da zuversichtlich und wir brauchen die FDP auch.
Es hängt wirklich an den Führungsköpfen. Also das jetzige Führungsduo hatte halt zu wenig Bekanntheit, ob die alten Recken, sage ich mal, das Ruder rumreißen. Aber wir sehen doch in anderen europäischen Ländern eine charismatische Figur und auf einmal ist eine Bewegung wieder da. Es ist halt heute hochgradig volatil. Also ich bin nicht so sicher, ob die Hülle Bestand haben wird, aber das Bedürfnis nach Liberalität, das wird da bleiben auf dieser Größenordnung wie eben. Also es gibt halt ein liberales Milieu, das sich danach sehnt. Und viele hätten ja gerne Alternative, finden sie gerade nicht. Viele sind verzweifelt, dass sie sowas suchen, aber nicht finden.
Ein Punkt ist allerdings eben auch zu berücksichtigen und wichtig. Wir haben so ähnlich wie bei den Marken auch so natürlich den Trend schon seit langer Zeit, dass man eben ja jetzt nicht nur eine Marke oder drei, vier Marken hat, sondern auch eine Vervielfältigung der Möglichkeiten. Also es ist nicht mehr so Drei-Parteien-System, das ist so ungefähr wie Jakobs Krönung und dann gibt's noch den Idee-Café und dann noch was Drittes. Heute ticken Märkte nicht mehr so und auch der Parteienmarkt wird perspektivisch viel vielfältiger werden. Wir werden eher so eine Tendenz haben zu holländischen Verhältnissen mit 7, 8, 9 Parteien und mehr auch eine Wechselhaftigkeit. Das ist sicherlich nicht unbedingt gut und Demokratie theoretisch auch schwierig, aber die Volatilität, von der Thomas sprach, das scheint doch so der große Trend zu sein. Also eine Vervielfältigung der Ansätze. Und das sieht man eben auch in den anderen Ländern. Und wir haben ja jetzt auch inzwischen 6-Parteien-System. Ist so wie bei den Marken.
Aber würdet ihr dann sagen, dass die SPD auch noch eine Chance hat oder muss die auch erst noch viel tiefer sinken? Geht ja auch noch immer. Es geht ja immer noch schlimmer, bevor sie tatsächlich aufwacht. Oder sagt ihr, nee, jetzt haben sie es wirklich begriffen. Siehe Ruckrede Klingbeil.
Ich finde Prognose schwierig. Ich denke, es gibt immer da auch in der Partei natürlich kluge Köpfe und Strategen, aber es gibt auch teilweise Stimmen, auch beim Parteinachwuchs, wenn ich die höre, da bin ich eher pessimistisch, dass sie das wirklich verstanden haben. Und man hat das ja auch gesehen, also nochmal, die haben so einen starken eigentlich Kern, Aufstiegsversprechen, ne, Kopplung. Und die sind in den letzten Jahren bei vielen Themen, wollten sie, ich sag's jetzt mal ein bisschen bissig, woker sein als die Grünen und sozial gerechter bei der Mietpreisbremse oder dem Mindestlohn als die Linken. Also man hatte auch das Gefühl, das ist mehr so ein Copycat-Spiel, als dass man sagt, wofür stehen wir eigentlich? Und ich glaube, so große Figuren, die die Partei hatten, auch in der Schröder-Ära, auch so ein Münte oder so, ne, das haben die Leute geglaubt, das waren Biografien dahinter, das waren echte gelebte, authentische Personen. Und heute, ja, ich bin da skeptisch. Also es wird sich in den nächsten Monaten entscheiden.
Das Gesellschaftspsychogramm.
Ich beobachte es überall. Menschen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus, Nachrichten zu schauen. Ist das jetzt eine rein subjektive Beobachtung von mir oder sagt ihr, da verändert sich beim Informationsbedürfnis gerade wirklich etwas?
Ja, es verändert sich tatsächlich. Also wir haben so Phänomene, über die wir schon länger gesprochen haben, wie Mediendiät. Ich will aber anders mal einsteigen diesmal. Wir haben ja, das haben wir in einer Folge beschrieben, wir haben ja damals unser Wahllabor begründet, wo wir synthetische KI-Personas entwickelt haben. Haben wir gesagt, ne, die können Werbekampagnen bewerten und auch Wahlumfragen machen. Und die nutzen wir jetzt für tägliche Stimmungstests, prüfen das auch gegen echte empirische Daten gegen. Und unser sehr geschätzter lieber Kollege, der Dr. Steffen Schmidt, hat jetzt nochmal frische Zahlen uns geliefert aus unserem Wahllabor. Und die zentralen Fakten aus dieser Befragung, 39% unserer über KI abgebildeten Bürger vermeiden aktiv Nachrichten, so eine News Avoidance. 48% sagen, negative Stimmung ist der Hauptgrund, also Überforderung, fühlen sich dadurch kognitiv überfordert. Und 20% hier haben ein tiefes Misstrauen, also es war sehr, sehr stark gegenüber den Medien. Und wir haben da noch verschiedene Reaktionsmuster gefunden, so eine, wir haben das mal genannt, defensive Kuratierung, also bewusste Reduktion, feste Zeiten, weniger Quellen, da will man Selbstschutz und eine mentale Stabilität. Oder auf der anderen Seite so ein Doomscrawling, so ein obsessives Monitoring, so ein ständiges Checken, aber auch dann so ein Rückzug in den Zwilling, in so Echokammern, so eine Intensivierung, aber dann mehr in alternativen Medien.
Und wir können diese Reaktionsweisen, die jetzt so auch in Zahlen dokumentiert sind, auch psychologisch genauer deuten. Also der Hintergrund ist wirklich, das ist so ein Begriff jetzt aus der Trendforschung, Barney-Welt. Das bedeutet, wir leben in so einer Welt, die ist brüchig, angsterfüllt, nicht linear und auch unverständlich. Das ist nochmal so eine Steigerung der Stapelkrisen, die wir bis vor einiger Zeit so als Hauptphänomen benannt haben. Diese Welt in Unordnung, die führt dazu, dass die Menschen die Nachrichten nicht mehr als etwas erleben, wo man sich nachrichten kann. Also es gibt keine Orientierung, sondern die Nachrichten sind mehr, wir haben das in unseren Analysen jetzt gesagt, wie ein Dauersmog. Also der Nachrichtensmog, also wie so schweflige Schwaden, die einen umgeben, wo man keinen Durchblick hat, aber wo man das Üble um sich hat. Und das ist etwas, was keinen Durchblick zulässt, wo man auch kaum noch atmen kann, wo so ein Gefühl aufkommt, was du auch beschrieben hast für dich, man erstickt förmlich an den Nachrichten, beziehungsweise diesem Nachrichtensmog. Und die Reaktion ist dann, dass man das ausblockt. Und dass man sich da auch gar nicht mehr drauf einlassen will. Es gibt dann eine Gegenbewegung dazu, das ist eine kleinere Gruppe der stark politisch Interessierten, die versuchen in diesem ganzen Barney-Smog oder Nachrichtensmog tiefer da reinzusteigen. So die Deep Dives, das sind die Podcast-Hörer, die dann so die Details dann von wo fahren die Schiffe gerade durch den Persischen Golf und wer schießt da gerade auf wen und was passiert da alles? Und da ist aber die Gefahr, dass man sich in dieser unendlichen Fülle auch an Information und Desinformation komplett verlieren kann und in so einer Echokammer ablandet, wo man sich nur noch auch das anhört, was die eigenen Erregungsmuster intensiviert.
Aber das ist ja das nächste Stichwort dann auch. Also das ist ja auch ein Phänomen, weiß jetzt nicht seit wie vielen Jahren, aber es ist jetzt nicht 20 Jahre alt, würde ich sagen, der Desinformation. Also früher war das doch so, dass man den klassischen Medien einfach vertraut hat. Das war ein Naturgesetz, was um 20 Uhr in der Tagesschau kam. Das war echt, das war richtig. Das war eigentlich schon fast die offizielle Regierungserklärung, kam nur über die ARD verbreitet. Diese Zeiten sind doch auch irgendwie vorbei. Also ich habe das Gefühl, das Vertrauen in Medien, vor allem in klassische Medien, das ist doch ganz schön schwer angeschlagen. Also Hashtag Fake News.
Ja, ist es. Also deutlich. Das sagen ja auch alle Zahlen und alle Studien, die das belegen. Also die Medienlandschaft verliert so ihre Mitte. Also wir haben das angekratzte Vertrauen in so diese Ordnungskraft auch dieser etablierten Medien. Man sieht das ja in so einer Polarisierung. Dann sagen die einen, die Legacy-Media, also öffentlich-rechtlichen, die machen mehr ideologische Nachrichten und so. Und dann gibt's auf der anderen Seite die sagen, die ganzen rechten neuen oder linken neuen Podcasts oder so, die abdrehen. Also wir haben ja rechte Spaltung durch diese Medienlandschaft und in diesen Krisenprismen, die wir haben. Also diese immer neuen Krisen, kann sich jetzt dort jeder so seine eigene Obsession und seine eigene Entschiedenheit rauspicken und gegen die andere Seite dann wieder in Stellung bringen. Also wir haben eigentlich hier eine komplette Verhärtung. Und wenn man das sieht, so ein News oder so, macht in der Werbung ganz klar gegen die öffentlich-rechtlichen Werbung und umgekehrt. Ne? Also es ist wirklich eine verfahrene Situation. Und viele fragen sich auch, wo kriege ich jetzt eigentlich meine Stabilität her? Und dann sucht man sich halt seine Lieblingsquellen. Ne?
Aber immerhin, und da möchte ich eine Lanze für die Öffentlich-Rechtlichen brechen, gibt es noch diesen Anspruch einer Mitte in Form dieser Öffentlich-Rechtlichen und auch der gesellschaftlichen Vereinbarung, dass da jeder auch Gebühren für zahlt, was vielleicht auch einen Sinn hat. Denn wenn wir uns Amerika angucken, da gibt es keine mediale Mitte mehr. Da gibt es nur extrem links und extrem rechts. Da gibt es 33%, die durch Fox News beeinflusst werden und ein Drittel, was eben MSNBC oder die Podcasts oder New York Times liest. Und da haben wir dann damit zu tun, dass es überhaupt keinen Konsens mehr darüber gibt, was überhaupt Wirklichkeit ist, dass man sich auf gar nichts mehr einigen kann.
Aber da lass mich mal kurz einhaken, weil ich finde das völlig in Ordnung und wichtig, dass du die Lanze für die Öffentlich-Rechtlichen brichst. Aber dann muss ich doch auch hinzufügen, es ist umso bitterer, dass ausgerechnet das Portal News den KI-Skandal beim ZDF aufgedeckt hat. Da würde ich mich schon ziemlich ärgern.
Ganz schlimm und ganz, ganz ärgerlich. Und hier eben die große Frage, vielleicht auch eine Schicksalsfrage, gelingt es den Öffentlich-Rechtlichen, sich auch zu reformieren, wenn man da sieht, was da alles verplempert wird an Gebühren, was da alles auch an Doppel- und Dreifachstrukturen besteht und wie die dann auch provozieren, regelrecht Kritik auf sich zu ziehen. Das sind alles ganz ungute Entwicklungen. Also eigentlich brauchen wir diese mediale Mitte, aber die, die dafür stehen sollten, lösen das unzureichend ein. Und das ist ja das Gleiche wie mit den Parteien der Mitte. Also wir haben ja diese Phänomene in unterschiedlichen Zusammenhängen.
Also ich habe verstanden, dass sich sehr viele Menschen in ihre eigene Welt, wie auch immer die dann aussehen mag, zurückziehen, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Das ist ja jedermanns gutes Recht eigentlich. Es soll ja niemand bevormundet werden, soll er doch Nachrichten konsumieren auf dem Level, auf dem er das für sich selbst für richtig hält. Auf der anderen Seite, wenn das immer mehr Menschen machen, die sich zurückziehen, das kann ja wiederum für den gesellschaftlichen Diskurs auch nicht gut sein.
Also, sind wir mal ehrlich, wie viel Prozent der Leute sind wirklich politisch interessiert? Die Studien sagen circa 20%. Dann gibt's noch welche, die kriegen das mit. So Bekundungen sind manchmal höher. Aber so wirklich Leute, die jetzt, sag ich mal, die Talkshows gucken, intensiv in den Podcast sind, mit ihren Liebsten vielleicht darüber diskutieren oder sich dann auch mal streiten oder so. Ja, es ist ein Problem, wenn wir das Gefühl haben, dass gesamtgesellschaftlich die Leute sich nicht mehr für bestimmte Projekte, für Initiativen, für ein besseres Morgen, für eine bessere Gesellschaft irgendwie engagieren. Auf der anderen Seite war es immer so. Und von daher ist das einfach so.
Dieser Rückzug ins Private, der hängt auch damit zusammen, dass eben dieser Nachrichtensmog, von dem ich sprach, immer auch so affektgeladen, so negativ, so hoch emotionalisiert gebracht wird. Auch die Politiker, die jetzt appellieren, Missstände aufdecken und so weiter, eben auch so negativ rüberkommen. Und entscheidend wird eben sein, um die Leute auch aus dieser passiven, konsumierenden Haltung rauszukriegen, auch Politik mit Zielen zu verbinden, für die es sich einzusetzen lohnt, einen positiven Dreh da rein zu bekommen. Und das kann dann auch dazu führen, dass das Interesse, wenn es um tatsächliche Dinge geht, wenn es pragmatischer wird, wenn es zielorientierter wird, das Interesse an den Nachrichten auch wieder zunimmt.
Aber wir haben ja im Moment eine Partei, die eigentlich nur davon lebt, es ist ja die AfD, zu sagen, wie schrecklich alles ist und wie man es nicht machen soll. Also wenn ich das immer lese in den Kommentaren und auch in den Interviews, so richtig ist die AfD jetzt, da sie nicht in Regierungsverantwortung ist, ja nicht auf dem Trichter unterwegs, dem Land zu sagen, wie schön das alles ist und so machen wir es in Zukunft. Oder täusche ich mich?
Das ist eben die eigentliche Rolle der Parteien der Mitte, die da ja schwächen, das haben wir mit der SPD besprochen vorhin, wirklich lösungsorientierte Projekte in die Debatte reinzubringen. Und da liegt eher das Problem in der Mitte und die Klagen über die AfD helfen nicht weiter. Man muss die AfD so nehmen, wie sie ist und eigentlich auf anderem Terrain schlagen.
Die AfD sammelt die Affekte ein. Die sammeln die Empörung und die Wut und Ärger über diese Ohnmacht. Die suchen Entlastung. Und da wird das entsprechend artikuliert in einer verständlichen Sprache. Und das ist etwas, was die aktuell anbieten. Eigentlich so ein seelisches Containment für diese ganzen Ohnmachtserfahrungen, die die Leute verspüren. Und das ist für ein Viertel der Bevölkerung aktuell attraktiv.
Das Letzte.
Das Letzte.
Ein Teil dieser eben diskutierten Dauerkrise, die verdanken wir ja eigentlich, oder jedenfalls sagen das viele, Donald Trump. Ist das so oder kommt jetzt auch von euch der Hinweis, na, das ging schon vorher los?
Ich glaube, dass Donald Trump so ein Symptom ist für eine ganze politische Kultur und auch eine Wendung der Demokratie in, ja, schwieriges Fahrwasser, sagen wir es mal so, und nicht unbedingt der alleinige Auslöser. Also wir machen ja jetzt auch viel Politikforschung in den USA, dann kann man eigentlich sagen, Donald Trump ist nicht aus eigener Kraft Präsident geworden, sondern die erste Wahl hat er gewonnen, das war eher ein Betriebsunfall der Republikanischen Partei und die Medien haben den dann dauernd reingenommen, weil der einfach einen viel höheren Unterhaltungsfaktor hatte als die anderen Kandidaten und Politik gnadenlos in den USA eben auch nach Einschaltquote und so weiter funktioniert. Und wenn der Kandidat unterhaltender ist, kriegt der mehr Sendezeit. Die zweite Wahl hat Trump gewonnen, weil die Demokraten da Mist gebaut haben und immer weiter Biden gestützt haben, obwohl der sichtlich für das Amt nicht mehr gewachsen war. Also das muss man auch immer festhalten, mehr in einem Symptom, mehr halt auch durch andere befördert, als nur aus eigener Kraft was geworden.
Dirk, du warst gerade in den USA. Wie präsent ist Donald Trump denn eigentlich in dem Alltag der Menschen in den USA? Wenn es nach uns geht hier und nach der Berichterstattung, müssten die Leute in den USA über nichts anderes reden den ganzen Tag als über ihren Präsidenten. Ist das wirklich so?
Das ist auch in den USA extrem. Und das ist die Meisterschaft und das Können von Donald Trump, dass er wie Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert, kongenial verstanden hat. Es geht ihm ja auch nicht darum, irgendwie Positionen in die Welt zu setzen, irgendeine Ideologie oder eine Richtung, eine Strategie zu verfolgen, sondern er ist ein Meister des Twitters, hat jetzt seinen eigenen True Social Kanal, zum Teil ja pro Nacht bis zu 140 Tweets, die der absetzt. Und es ist ein Meisterstück auch seiner jetzt Berater, dieses Flooding the Zone, also einfach Informationen raushauen, sich immer im Gespräch zu halten. Wenn wir auch nochmal an so Dinge denken, wie in der Debatte zu behaupten, die Migranten essen eure Haustiere, eating cats and dogs, das ist natürlich kompletter Blödsinn, aber das bleibt hängen und bestimmt dann wieder das Agenda-Setting für die nächste Woche und alle reden nur über so einen Ausfall. Und dieses Muster, die Aufmerksamkeitsökonomie zu beherrschen, das löst eben das Muster ab, dass man wirklich über Themen einen Diskurs führt. Und das hat er der Welt als Stempel aufgedrückt und damit bestimmt er leider eben auch die Weltpolitik.
Was er macht, ist, er hat so das Prinzip der Unberechenbarkeit eingeführt. Also er geht mit maximalen Drohungen und Forderungen, weiß nicht, 200% auf Champagner und dieses und jenes. Geht er rein, dann zieht er sich zurück und ist scheinbar wieder in so einem Bereich des Normalen und dann macht er eine Rede und ihr war ja nicht so gemeint, so. Aber was er damit schafft, ist, dass keiner weiß, kommt am nächsten Morgen nicht wieder was, kommt am Nachmittag nicht wieder was. Und dadurch zwingt er die Leute in so ein Reagieren. Die denken nicht mehr nach. Und dann kommt es so zu Phänomenen, dass dann Ursula von der Leyen mit ihm am Golfplatz sitzt und dann quasi alles unterschreibt. Also er zwingt die Leute über das Prinzip der Unberechenbarkeit in die Fehler.
Trump heißt ja Trumpf, also von der Wortwürze seines Namens, dieses Auftrumpfen. Einfach mit irgendwas kommen. Und da steckt auch viel der Schein drin. Und wenn man jetzt so guckt, auch ein bisschen kritisch an unsere Branche gesagt, Trump hat ja von Anfang an auch so Prinzipien des Brandings verfolgt. Er kam ja auch an seine Popularität dadurch, dass ein TV-Producer diese Reality-Show, The Apprentice, produziert hat. Und in dieser Reality-Show hat er einen Milliardär gespielt, den er gar nicht war. Er war eigentlich pleite. Komplett pleite, aber sie haben ihn als Milliardär verkauft und seitdem hat er auch daran geglaubt, an diese Superkapazitäten. Und es gibt ja auch die Deutung seiner Präsidentschaft, dass für ihn diese Reality-Show nie aufgehört hat.
Ja, schöne Vorstellung.
Ja, schöne Kunstfigur auch, ja. Aber interessant ist doch, dass so ein doch vergleichsweise älterer Mann so der König dieser Social Media Bubble geworden ist. Und das so bestimmt mit seinen Kanälen und seinen Beiträgen.
Ihr messt ja die Stimmung in den USA und ihr könnt ja die Wähler, wenn ich das richtig verstanden habe, mit eurem Tool auch beobachten. Wie ist denn jetzt wirklich die Lage aktuell in den USA? Gehen die Republikaner bei den Midterms unter, ja oder nein?
Es spricht viel dafür und es spricht auch viel dafür, dass das Phänomen Trump auch jetzt so langsam ausgebrannt ist, dass er sich halt auch verzockt hat, dass es zu weit gegangen ist. Das hat damit zu tun, dass zentrale Wahlkampfversprechen, also die Forever Wars, für immer zu beenden, also niemals mehr in so einen Krieg einzusteigen. Das ist mit dem Iran-Krieg jetzt gebrochen und es gibt in den USA wirklich eine bedrückende Affordability Crisis. Das bedeutet Inflation und auch eine Wohnungskrise, auch die Kosten, die Bildung hat und diverse Faktoren, die drücken sehr stark. Jetzt kommt natürlich der aktuelle Ölpreisschock noch dazu und im Moment spricht vieles dafür, dass also nur noch ein ganz harter Kern von MAGA-Anhängern da bedingungslos mitgeht und dass er also auch Staaten wie Texas und Florida kippen zurzeit in der Wählergunst. Es kann viel passieren, es ist politisch eine sehr lange Zeit bis November, aber aktuell sieht das so aus, dass eben auch eine Ratlosigkeit bei ihm ist und dass das hier so nicht weitergeht.
Eine Gefahr ist nur, dass die Demokraten sich gegebenenfalls wieder selbst zerlegen oder vielleicht dann später bei der nächsten Wahl, ist jetzt noch ein bisschen hin, auch wieder den falschen Kandidaten aufstellen. Und da ist man auch nie gefeit, ob das nicht da geschehen könnte.
Ja, aber Thomas, gut, dass du das ansprichst, weil wir können über Donald Trump den ganzen Tag uns aufregen. Ist ja nicht so schwer. Aber auf der anderen Seite muss man doch einfach mal sagen, es ist doch ein komplettes Desaster für die Demokratische Partei in den USA, dass sie es zweimal nicht geschafft haben, diesen Mann zu schlagen. Wir haben über die SPD und die FDP gesprochen. Die Demokraten liegen doch auch in Trümmern.
Ja, ist so. Damals Hillary Clinton hat ihn völlig unterschätzt. Das war ein großer Fehler. Damals die republikanischen Gegenkandidaten in den Primaries haben keine Strahlkraft entwickelt. Und jetzt das ewig lange Festhalten an Biden und dieses Cover-up dieser Geschichte, auch diese Demenzsymptome, die da sichtbar waren. Also es war schon ja politisch fatal, das nicht besser zu nutzen.
Da kommt hinzu, die Demokraten, das kriegt man hier in Deutschland so nicht ganz genau mit, sind im Prinzip eine sehr gespaltene Partei. Es gibt dort eben einen linken Flügel, der eigentlich gegen das amerikanisch-kapitalistische System antritt. So Figuren wie Bernie Sanders und AOC. Und auf der anderen Seite gibt es die moderaten Demokraten, die aber nicht so rechte Strahlkraft entwickeln, bis mal wieder ein Charismatiker wie Obama kommt, aber dann am Ende auch so Versprechen von mehr sozialer Gerechtigkeit oder solchen Themen auch nicht einlösen. Also was in Europa zu viel Sozialstaat ist, ist ja mutmaßlich in Amerika zu wenig. Bei meinem letzten New York-Aufenthalt habe ich die Szene erlebt, wie eine Frau einen Fahrradunfall hatte, der Krankenwagen kam und was passierte? Sie ist vor dem Krankenwagen weggelaufen, weggerumpelt, weil sie Angst hatte vor der Rechnung von 7.000 bis 12.000 Dollar, die man in Amerika bekommt, wenn man vom Krankenwagen abgeholt werden muss.
Also dieses Thema Donald Trump, Midterms, das, was ihr da in den USA untersucht, ich glaube, das bleibt uns erhalten, finde ich super. Das Thema behalten wir im Blick in einer der nächsten Folgen. Es ist ja auch, ich sag mal, emotional irgendwie. Es regt einen ja wenig Themen so auf wie Donald Trump, oder? Man kann sich ja mit jedem darüber locker streiten. Der Mann ist in Amerika Präsident, der ist nicht hier.
Die globale Reizfigur unserer Zeit.
Wir sind als Europäer natürlich immer weiter eng an Amerika gebunden. Das ist jetzt die ganze Nachkriegszeit, wo gerade für die Westdeutschen die USA immer der zentrale Orientierungsanker waren. Und Donald Trump führt zu einer massiven Verstörung.
Wahnsinn. Also erstmal vielen Dank, Jungs, für heute. Ich habe zum Beispiel für mich auf jeden Fall, weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber mitgenommen, diesen Begriff Nachrichtensmog, den kannte ich so bisher noch nicht. Also dafür vielen Dank. Wir lernen mehr zu verstehen, dank euch. Dafür ist dieser Podcast da. Danke an euch beide, Thomas und Dirk. Und danke an alle auch fürs Zuhören. Und die neue Folge kommt am 13. Mai. Und da freuen wir uns natürlich alle drauf. Also bye-bye an euch beide und bye-bye an die Hörer.
Danke, Marcel, auch, dass du uns immer so toll durch die Themen führst.
Ciao.
Das war das Marktpsychogramm, Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Concept M und Marcel Becker.